Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute mit dem Thema zur Chronologie des Neuen Testaments. Ich möchte in einem ersten Teil etwas vorausschicken zur Chronologie des Alten Testaments. Das war ja ein Thema, das ich an einem früheren Bibelstudientag ausführlich behandelt habe. Und zwar ging es um das Phänomen, dass durch das ganze Alte Testament hindurch sich ein zusammenhängendes chronologisches System befindet. Also Jahreszahlen von Anfang an, von der Schöpfung über die Sintflut bis auf Abraham, die ganze Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament. Und das Erstaunliche, manchmal könnte man auf die Idee kommen, oh, jetzt bricht die Linie chronologisch ab, da fehlen gewisse Zahlenangaben. Aber dann findet man sie anderswo wieder in der Bibel und es gibt am Schluss eine lückenlose Chronologie durchs ganze Alte Testament hindurch. Das ist an sich schon mal ganz speziell und einzigartig in der antiken Literatur in dieser Art. Und dann kommt noch etwas dazu. Alle Zahlen gehen in sich stimmig, widerspruchsfrei auf. Also keine einzige Zahl muss als angeblicher Abschreibfehler ignoriert werden. Allerdings, wenn man so in den Lexikas, Bibellexikas und Kommentaren nachschaut, ist das bei den üblichen Chronologien immer so, dass gewisse Zahlen ignoriert werden, weil man sie nicht zusammengebracht hat mit den anderen Zahlen. Und das hat natürlich Auswirkungen, denn dadurch wurde die Chronologie ein bisschen verändert und das hat auch dazu geführt, dass die Übereinstimmung von Säkulararchäologie und biblischer Chronologie ein Problem war. Aber wir haben damals gesehen, die strikte Chronologie, die kann wirklich alle Zahlen ernst nehmen, alle Zahlen stimmen und alle gehen in sich widerspruchsfrei auf. Aber es gibt ein paar Klippen, die man eben lösen muss und die sind lösbar. Man kann das auf dem Internet auf meiner Homepage runterladen zur Chronologie des Alten Testaments und dann auch die Chronologie der Könige Israels und Judas als Excel-Tabelle. Und dann gibt es ja bei Edition Nehemia das Studienbüchlein, erlöst nach 4151 Jahren. Kommt jetzt neu raus mit einem etwas anderen Titel, aber der Inhalt ist dasselbe. Und bei InnerCube ist erschienen die Chronologie des Alten Testaments nach meiner Chronologie. Und ich werde in absehbarer Zeit ein Buch schreiben, neu, wo ich diese Chronologie erkläre, aber eben im Zusammenhang mit der säkularen Archäologie. Und das ist der Hammer. In sich geht eben diese Chronologie auf und auf der anderen Seite stimmt sie jetzt mit der säkularen Archäologie überein. Also das, was man gefunden hat von den Israeliten in Ägypten, stimmt dann genau überein. Der Zeit von Josef in Ägypten, dann die Israeliten als Sklaven in Ägypten und schließlich der Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus. Und die Eroberung Jerichos 1566 vor Christus. Und so stimmt alles mit den Zahlen der säkularen Archäologie überein. Die Probleme, die man bisher immer gebracht hat als Argument gegen die Bibel, die sind gelöst. Und darum kann man auch das Buch von Israel Finkelstein, keine Posaunen vor Jericho, das kann man gleich streichen. Kann man gleich vergessen. Unbrauchbar. Es gab Posaunen vor Jericho, man muss nur die richtige Chronologie nehmen. Und dann geht alles schön auf. Und eben die strikte Chronologie, die löst also alle diese Probleme im zweiten Jahrtausend vor Christus. Wenn es geht nicht nur um Josef in Ägypten, Israel als Sklavenvolk in Ägypten, sondern auch eben der Exodus, aber eben früh angesetzt auf 1606 vor Christus. Wie gesagt, Jerichos Eroberung, aber dann auch die Eroberung von Sichem, Chazor, Tel Dan und so weiter. Geht alles auf. Und da soll man festhalten, ein paar wichtige Eckdaten. Nach dieser strikten Chronologie fällt die Geburt Abrahams in Ur in Chaldea auf 2111 vor Christus. Josef als Herrscher in Ägypten fällt in die Zeit von 1830 bis 1750 vor Christus. Da findet man auch seinen Palast in Ramsesstadt, in Avaris. Und man findet die Gräber im Garten von seinen 11 Brüdern und auch sein Pyramidengrab. Alles da. Und weiter eben die Eroberung Jerichos, die fällt also auf exakt 1566 vor Christus. Die Mauern von Josua, die nach außen runtergefallen sind, kann man heute in Jericho sehen. Und die Palästinenser haben das angeschrieben mit einer Tafel obendrauf. Noch nicht lange angebracht, jüngere Vergangenheit. Da steht circa 1550 vor Christus. Ja, circa ist korrekt, denn genau ist es 1566 vor Christus. Aber man muss wissen, wenn man nach Jericho kommt, kriegt man von der palästinensischen Autonomiebehörde einen Flyer und da steht drauf, da in Jericho hat man nichts davon gefunden und die biblischen Berichte, die sind nicht richtig, die passen nicht zusammen mit der Archäologie. Ach wo? Die müssen zuerst mal etwas hören von der strikten Chronologie der Bibel und dann ist alles gelöst. Und dann kann man nach Jericho gehen und dort die Bibel illustrieren in ihrer Glaubwürdigkeit. Nach der strikten Chronologie war dann die Richterzeit, eine Zeit von 450 Jahren, wie das der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 13 sagt, nämlich von 1546 bis 1096 vor Christus. Und danach kommt die Zeit der Könige über die 12 Stämme, Saul, David, Salomo. Da sagt die Bibel, jedes Mal war es eine Herrschaft von 40 Jahren. Das bringt uns also von 1096 auf 976 vor Christus. Und dann kommt die Zeit der Könige. Und zwar die Zeit der Könige von der Reichsteilung bis zum Untergang von Jerusalem. Das sind exakt 390 Jahre. Und das kann man in meiner Excel-Tabelle kann man das nachsehen, wie man diese Zahlen zusammenrechnet und wie man dann genau auf diese 390 Jahre kommt, die ausdrücklich in Hesekiel 4 erwähnt werden. Ich möchte diese Stelle gleich aufschlagen, denn von der wird noch mehr die Rede sein heute Morgen. Hesekiel 4, Vers 5. Ich lese schon von Vers 4 an. Und du Hesekiel, lege dich auf deine linke Seite und lege darauf die Ungerechtigkeit des Hauses Israel. Das sind die 10 Stämme. Die werden genannt Haus Israel im Gegensatz zum Haus Juda. Nach der Zahl der Tage, die du darauf liegst, sollst du ihre Ungerechtigkeit tragen. Denn ich habe dir die Jahre ihrer Ungerechtigkeit zu einer Anzahl Tage gemacht. 390 Tage. Und du sollst die Ungerechtigkeit des Hauses Israel tragen. Und hast du diese vollendet, so lege dich zum Zweiten auf deine rechte Seite und trage die Ungerechtigkeit des Hauses Juda. Das sind die 2 Stämme im Süden, Juda und Benjamin. Ab der Reichsteilung gab es diese Trennung Israels in das Haus Israel, 10 Stämme, und das Haus Juda, die 2 Stämme. Trage die Ungerechtigkeit des Hauses Juda 40 Tage, je einen Tag für ein Jahr, habe ich dir auferlegt. Und dann im Weiteren geht es dann Hesekiel um die Zerstörung Jerusalems. Und eben, die Zerstörung Jerusalems kam 390 Jahre nach der Reichsteilung, die ganz stark im Zusammenhang steht mit dem Thema Götzendienst. Und die 10 Stämme waren von Anfang an dem Götzendienst verfallen und zogen das durch, ohne eine Ausnahme, bis zum Untergang des Nordreiches im Jahr 722 vor Christus. Aber ich werde dann noch zeigen im Folgenden, wie das eben weitergeht. Bis auf die Zerstörung Jerusalems. Aber ich möchte noch nicht vorausgreifen. Und dann werden wir sehen, was denn die 40 Jahre für Juda bedeutet im Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems. Nur vorweggenommen, das mit den 390 Jahren führt uns zur Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar. Und das mit den 40 Jahren der Ungerechtigkeit Judas bringt uns zur Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus durch die Römer. Und zwar nach 40 Jahre nach der Verwerfung des Messias. Aber davon wird später mehr die Rede sein. Und dann ein weiteres ganz wichtiges Datum ist der Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems bei Nehemia 445 vor Christus. Also, damit man sich im Klaren ist, warum es bis jetzt geht. Ich habe einfach betont, es gibt ein chronologisches System durch das ganze Alte Testament hindurch. Die strikte Chronologie passt mit der Archäologie wunderbar zusammen. Im zweiten und ersten Jahrtausend vor Christus. Und drittens, hier haben wir ein paar von den wichtigen Eckdaten des Alten Testaments, die nun absolut klar sind. Jetzt gehen wir zu einem weiteren Thema, das grundlegend ist für die Chronologie des Alten und des Neuen Testaments. Der große Schnittpunkt zwischen außerbiblischer Geschichte, säkularer Archäologie und der Bibel, das ist die Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar im Jahr 586 vor Christus. Nicht wahr? In 2. Könige 25,8, Jeremia 52,12, wird uns mitgeteilt, das 19. Jahr von Nebukadnezar, das war das Jahr der Zerstörung Jerusalems. Und das wird gleichgesetzt in 2. Könige 25,2 und Jeremia 52,5 mit dem 11. Jahr von Zedekia. Das war der letzte König von Juda. Und das entspricht in der säkularen Archäologie dem Jahr 586 vor Christus. Und jetzt ganz wichtig, dieses Datum ist gestützt durch mehr als 30 astronomische Angaben. Das heißt, Angaben über Mond, über den Mond und die Position von 5 Planeten. Und zwar, ganz wichtig habe ich da erwähnt, die zeitgenössische Keilschrifttafel von Nebukadnezar, die sogenannte Adat-Happe-Inschrift. Und dann zweitens die Inschrift, die so unverdächtig heißt, VAT 4956 und der sogenannte Nabonid-Zylinder Nummer 18. Da sind also diese Angaben über Astronomie gemacht und die kann man mit dem Computer sehr einfach zurückrechnen und so kann man eben im Zusammenhang mit den Jahreszahlen im Leben von Nebukadnezar kann man das festmachen, dass eben sein 19. Jahr das Jahr 586 vor Christus ist. Und das ist das 11. Jahr von Zedekia. Und darum können wir also von diesem Eckpunkt die biblischen Zahlen zurückrechnen und von dort aus weiterrechnen und werden sehen, bis ins Neue Testament hinüber. Also das ist der ganz entscheidende Schnittpunkt zwischen biblischer und außerbiblischer Zeitrechnung, Chronologie. Und das führt uns nun zu den 69 Jahrwochen von Daniel. Das stellt die Brücke zum Neuen Testament dar. In Daniel 9 Vers 25 lesen wir. Diese Prophetie wurde Daniel gegeben im Jahr 539 vor Christus, als Jerusalem ein Trümmerhaufen war. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Hier wird gesagt, wie man berechnen kann, wann der Messias, der verheißene Erlöser, kommen soll. Der Ausgangspunkt ist, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Das heißt also von dem Moment an, wo ein Erlass ergeht, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll, kann man rechnen. Und das entspricht dem Erlass zum Aufbau Jerusalems, von dem wir in Nehemia 2 lesen. Und das wird dort in der Bibel datiert auf Nissan, das 20. Jahr von Artaxerxes, das ist 445 vor Christus. Und man muss wissen, die biblischen jüdischen Monate, die fallen immer so zwischen 2 Monaten in unserer Zeitrechnung. Also Nissan fällt auf circa Mitte März bis Mitte April. Darum habe ich hier geschrieben, März, April 445 vor Christus. Nun, bis auf den Messias, den Fürsten. Der Endpunkt ist also das Kommen des Messias, und zwar nicht als Baby in der Krippe, als armes Baby in der Krippe, im Stall, sondern bis auf den Messias, den Fürsten. An Palmsonntag ritt der Herr Jesus als Fürst nach Jerusalem ein. Und dieses Datum können wir ermitteln aus den Evangelien. Palmsonntag wird beschrieben in Johannes 12. Das fällt auch in den Passamonat, Nissan, also März, April. Aber 32 nach Christus. Und das errechnet man so. In Lukas 3, Vers 1 wird gesagt, im 15. Jahr der Regierung von Kaiser Tiberius. Da begann Johannes der Täufer seinen Predigtdienst und da ließ sich Jesus Christus von ihm taufen und begann seinen öffentlichen Predigtdienst. Und Tiberius hat die Herrschaft übernommen in Rom, nachdem Kaiser Augustus gestorben war. Das heißt, ab August 14 nach Christus. Und so gibt 14 plus 15 das Jahr 29. Und wir werden das noch ausführlicher anschauen. Aus Lukas 13, 6 bis 9 erfahren wir, dass der öffentliche Dienst des Herrn Jesus in Israel 3 Jahre dauerte. Also noch 3 Jahre dazu. 29 plus 3 bringt uns auf das Jahr 32. Nun, dazwischen soll also eine Zeitepoche liegen von 7 und 62 Jahrwochen. Auf der nächsten Seite hat man ja dazu eine Grafik, die alles deutlich macht. Da sieht man zuerst 7 Jahrwochen und dann 62 Jahrwochen. Die 7 ersten Jahrwochen beziehen sich, wie wir gleich sehen werden, auf den Wiederaufbau Jerusalems, bis Jerusalem als Stadt wieder vollkommen aufgebaut war. Und dann kamen sofort die 62 Jahrwochen und am Ende davon sollte der Messias kommen, als Fürst. Und nun eine wichtige Erklärung. Was bedeutet Jahrwoche? Das hebräische Wort Shavua ist das Wort, das auch sonst Woche bedeuten kann. Das hängt zusammen mit Sheva, das heißt 7 auf Hebräisch. Also Shavua ist eine 7er Einheit. Und zwar kann man auch in jeder Rabbinerbibel nachlesen, Daniel 9, da haben wir den hebräischen Text in großen Buchstaben und daneben kommen die wichtigen Kommentare der Rabbiner aus dem Mittelalter. Und ganz besonders wichtig ist natürlich Rashi. Rashi war einer der größten Ausleger. Und im Rashi-Kommentar liest man dann hier als Bemerkung zu Daniel 9, Shavua, in der Mehrzahl, Shavuim, und dann sagt er, das sind Shavuim, also Wochen von Jahren, Shana. Also nicht eine Woche von 7 Tagen, sondern eine Woche von 7 Jahren. Die israelitische Landwirtschaft musste ja nach der Tora immer in einem 7-Jahres-Zyklus vollzogen werden. Alle 7 Jahre war das Sabbatjahr, wo man nicht säen und anbauen durfte. Da konnte das Land sich erholen. So war es im Judentum eben sehr üblich, dieses Denken in 7-Jahr-Zyklen. Der langen Rede kurzer Sinn, 67 Jahrwochen, also 69 Jahrwochen, sind 69 mal 7 Jahre. Und jetzt kommt eben noch dazu, die prophetischen Jahre der Bibel sind immer Jahre von 360 Tagen. Und das sehen wir schön, zum Beispiel aus Offenbarung 11. Dort wird die 70. Jahrwoche von Daniel behandelt. Das sind 7 Jahre, bis dann, bevor der Messias kommt, als der herrschende Messias. Und dort wird erklärt, das sind 3,5 und 3,5 Jahre, und da wird erklärt, 3,5 Jahre sind Jahre von 1260 Tagen. Und 1260 geteilt durch 3,5 gibt 360. Und es wird dann auch gleichgesetzt 42 Monaten. Und das entspricht also strikt in dieser Zählung ist ein Monat von 30 Tagen. Das ist übrigens genau die Mitte zwischen dem Mond- und dem Sonnenjahr. Und weil der biblisch-jüdische Kalender eben eine Mischung ist von Mondjahr und Sonnenjahr, das Mondjahr muss immer wieder nach dem Sonnenjahr korrigiert werden, die Monate wurden nach dem Mondstand gerechnet und die Feste, wie Passa, Erstlingsfest und so weiter, das waren landwirtschaftliche Feste, die mussten genau zusammenfallen mit der Gerstenernte bzw. mit der Weizenernte und so weiter. Und da kann man nicht nach dem Mondmonat gehen. Das muss immer nachkorrigiert werden nach dem Sonnenjahr. Darum ist es eine Mischung. Aber in der Prophetie wird eben die Mitte genommen vom Mond und vom Sonnenjahr, das sind 360 Tage. Und jetzt kann man rechnen, 69 mal 7 mal 360 Tage gibt 173.880 Tage. Und das Wunderbare, von März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus, da kann man diese 173.880 Tage schön einfügen. Und zwar kann man sogar berechnen, der Palmsonntag fiel im Jahr 32 auf den 6. April. Und von dort zurückgerechnet, 173.880 Tage, trifft den 14. März 445 vor Christus. Und das war damals genau der erste Nissan, also das Neujahr. Das Neujahr und gleichzeitig der große Tag, an dem der Erlass gegeben wurde, Jerusalem wieder aufzubauen. Und von dort an konnte man rechnen, wann der Messias kommen würde. Ich habe das ganz ausführlich dargestellt, wer das im Detail auch nachrechnen möchte, in meinem Buch Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden, ab Seite 34. Das heißt dann in Daniel 9,25b, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Das kann man nachlesen in Nehemia 2, 3, 4 und so weiter. Es gab dauernde militärische Bedrohung für Israel, während zunächst die Stadtmauern aufgebaut wurden. Und als dann die Stadtmauern fertig waren, dann hat man erst begonnen, richtig mit dem Häuserbau innerhalb der Stadt und Straßenbau. Darum steht hier, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Das bezieht sich auf diese ersten 7 Jahrwochen. Und dann geht die Prophetie weiter in Vers 26. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet oder weggetan werden und nichts haben. Also, wenn man das Schema nochmals anschaut, zuerst sind die 7 Jahrwochen, dann die 62 Jahrwochen und genau am 173.880. Tag kam Jesus Christus als Fürst nach Jerusalem. Aber 5 Tage später war Karfreitag. Die Masse vor Pilatus hat geschrien, er werde gekreuzigt. Und so erfüllte sich nach den 62 Jahrwochen, nämlich 5 Tage nach, wird der Messias ausgerottet oder weggetan werden und nichts haben. Er hat kein Friedensreich aufgerichtet, er wurde gekreuzigt. Und dann, wenn wir zu Seite 2 kommen auf dem Skript, dann heißt es noch, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das hat sich erfüllt im Jahr 70 nach Christus. Da haben die Römer, sie sind das Volk des kommenden Fürsten hier, sie haben Jerusalem und den Tempel in Jerusalem, den zweiten Tempel, dem Erdboden gleichgemacht. So hat sich also jedes Wort in Daniel genau erfüllt. Und sehen wir, über diese Jahrwochen haben wir die Brücke vom Alten Testament und alttestamentliche Chronologie hinüber zum Neuen Testament. Denn dieses wichtige Jahr 32, das Jahr von Palmsonntag, dem triumphalen Einzug nach Jerusalem, das Jahr der Kreuzigung des Messias, das steht ganz zentral in den Evangelien. Und so haben wir von dort einen neuen Fixpunkt, um all die Jahreszahlen im Neuen Testament aufeinander aufzubauen. Und das führt uns jetzt zu viertens, das Datum der Geburt des Messias Jesus. Jetzt ist es wichtig, dass man diesen kleinen Abschnitt zur Hand nimmt. Und ich habe keinen, ich muss noch einen holen. Also, wir haben jetzt ermittelt, Jesus Christus kam an Palmsonntag 32 nach Christus als Fürst nach Jerusalem. Übrigens, das ist ganz wichtig noch zu wissen, damit können wir beweisen, für jemanden, der nicht glaubt, dass Jesus Christus der Retter ist, wir können beweisen, dass er der verheißene Messias des Alten Testaments ist. Mit dieser Nachrechnung. Und da könnte natürlich jemand einwenden, ja, also wenn das so klar wäre, warum glauben dann die orthodoxen Juden nicht alle daran? Nun, da muss man sagen, ja, die orthodoxen glauben das heute nicht, aber es gibt ja nicht nur die orthodoxen, es gibt ja auch die messianischen Juden. Und das sind weltweit etwas zurückhaltend gerechnet etwa 150.000 Juden, die sehr wohl glauben, dass Jesus der Messias ist. Und für sie spielt Daniel 9 eine ganz wichtige Rolle, um eben zu wissen, dass Jesus von Nazareth wirklich der Messias ist. Und da kann man also auch gar nie sagen, die Frage stellen, warum glauben Juden nicht, dass Jesus der Messias ist, wenn es so klar ist in der Bibel? Muss man sagen, ja, es gibt Juden, die glauben das, die messianischen Juden. Und es gibt Juden, die glauben das nicht, wie orthodoxe Juden, säkulare Juden, Atheisten, Agnostiker, ja? Aber das ist ja auch in der Schweiz so. Könnt ihr sagen, warum glauben nicht alle Schweizer an Jesus Christus, wenn das mit der Prophetie so klar ist? Und es ist klar. Man kann es wirklich so auf den Tag genau nachrechnen. Warum glauben nicht alle Schweizer? Ja, es ist eben in der Schweiz genau gleich. Es gibt Schweizer, die glauben an Jesus Christus als ihren Retter. das sind vielleicht 2% der Schweizer Bevölkerung. Oder 3. Das kann ja niemand genau sagen, aber das sind vielleicht genauso in der Größenordnung, wie es messianische Juden gibt unter den Juden weltweit. 1,5 bis 3%, ja? Und für die Schweiz. Und das ist für Deutschland genau gleich. Warum? Glauben nicht alle. Ja, jetzt muss man noch Folgendes klar sehen. Im orthodoxen Judentum musste man natürlich zu Daniel 9 Stellung nehmen. Und einer der größten Rabbiner im Mittelalter, der auch heute noch, kann man sagen, die größte rabbinische Autorität schlechthin ist, das ist Moshe ben Maimon, Moses Maimonides. Der lebt im Hochmittelalter, also rund 1200. Und der schrieb ein Büchlein, das ist aber ein Brief, ein langer Brief, der wie ein Büchlein ist, an die Gemeinde in Jemen damals. Die hatten Probleme mit einem falschen Messias. Und zwar heißt dieser Brief Igeret Hateman, Brief, der Brief an Jemen, oder jemenitische Brief. Und da schreibt er, es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen kundgetan. Doch weil diese uns verborgen ist, also wir verstehen die Stelle nicht, weil diese uns verborgen ist, so haben die Weisen gesegneten Andenkens, das sind die alten Rabbiner, schon aus seiner Sicht im Mittelalter, die alten Rabbiner, haben gesagt, man soll diese Zahlen nicht nachrechnen, weil man sonst den Einfachen im Volk ein Ärgernis vor die Füße legt, also eine Schlinge, wo sie drüber zu Fall kommen, wenn sie feststellen, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias nicht gekommen ist. Und er schreibt auch weiter, darum haben die Weisen gesegneten Andenkens gebetet, dass wer das doch nachrechnet, dass seine Rechnung zunichte werden soll und sein Gebüt möge zerbersten. Und ich habe das immer wieder nachgerechnet. Bin immer wieder aufs gleiche Resultat gekommen und gemütsmäßig geht es mir gut. Und die Rechnung ist immer noch da, ja? Aber es ist ganz wichtig, dass man diese Dinge kennt. Ich habe das auch schon erlebt, wie ein junger Christ, überzeugter Christ, mir dann erzählt hat, weißt du, ich hatte eigentlich immer Zweifel im Glauben. Aber als ich das einmal verstanden habe mit den Jahrwochen von Daniel, sind alle meine Zweifel besiegt gewesen. Das kann also wirklich eine Hilfe sein, um zu sehen, unser Glaube ist nicht einfach ein Gefühl und ein Sprung ins Dunkle. Wir können das beweisen. Und darum lesen wir ja auch im Neuen Testament von dem Apostel Paulus in Apostelgeschichte 9. Nach seiner Bekehrung predigt er in der Synagoge von Damaskus. Und da heißt es 9:22, Saulus aber erstarkte umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, außer Fassung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Christus ist griechisch für hebräisch Messias. Sehen wir, was da steht. Er bewies, dass dieser Jesus der Messias ist. Und das ist natürlich ein Schock für manche Christen, die behaupten, Glauben könne man nicht beweisen. Sonst wäre es ja kein Glaube mehr. Und die Bibel sagt, natürlich kann man das beweisen. Und zwar mit so starken Argumenten, dass man orthodoxe Juden wirklich außer Fassung bringt. Und es ist eben so, die meisten Orthodoxen kennen diese Stelle gar nicht in Daniel. Und das hängt damit zusammen, am Sabbat, weltweit, werden immer die gleichen Abschnitte gelesen, in allen Synagogen der Welt. Und zwar gibt es ein Verzeichnis, das ist die Haftarah. Das ist so aufgebaut, dass man in einem Jahr durch alle 5 Bücher Mose hindurchkommt. Also manchmal sind das dann recht lange Abschnitte und da muss der Chazan also wirklich Drive drauflegen, dass er da durchkommt. Ja? Und dann ist es so, immer zu einem Torah-Abschnitt gibt es noch eine Lesung aus den Propheten. Und Das sind ausgewählte Abschnitte. Und bei diesen ausgewählten Prophetenabschnitte kommt Daniel eben nicht dran. Und so kommt man an Daniel 9 nur ran, wenn man persönlich das ganze Alte Testament durchliest zu Hause. Und das machen viele nicht. Und wenn sie schon lesen, dann lesen sie hauptsächlich Kommentare und den Talmud. Also das ist ein echtes Problem. Und drum, also das kann man genau das Gleiche machen wie Paulus in Apostelgeschichte 9. Man bringt die Leute außer Fassung, wenn man diese Argumente bringt und vorrechnet. Das ist so überzeugend. Und darum ist es eben so, dass Juden dadurch, also jetzt nicht messianische Juden, dadurch zum Glauben kommen und werden messiasgläubige Juden. Aber nicht alle. Ich hatte zum Beispiel einen jüdischen Mitschüler, der hat mir einmal nach vielen Diskussionen gesagt, weißt du, ich würde auch nicht glauben, auch wenn alles stimmt. Und damit ist klar, es ist nicht ein intellektuelles Problem, wenn jemand sagt, ich kann nicht glauben, sondern die Frage ist, will ich mich bekehren und vor Gott demütigen und meine persönliche Schuld vor Gott aufdecken und bekennen und bereuen und um Vergebung bitten? Das ist der Punkt. Und wenn man das nicht will, dann kommt man schließlich, wenn alle Hindernisse weggeräumt sind, ja, wir haben also viel miteinander gesprochen, und all die Hindernisse aus dem Weg geräumt, und dann sagt er, weißt du, ich würde auch nicht glauben, auch wenn alles stimmt. Und das ist der Grund, warum es Schweizer gibt, die glauben, und Schweizer gibt, die nicht glauben. Es gibt eben Schweizer, die wollen nicht, und es gibt Schweizer, die wollen. Und es gibt Juden, die wollen nicht, und es gibt Juden, die wollen. Und es gibt Deutsche, die wollen nicht, und es gibt Deutsche, die wollen. So ist das. Aber die Fakten sind da, und wir sollten eben sie auf den Tisch legen. Und darum ist es auch wichtig, dass man dieses Schema vielleicht mal auswendig lernt. Und auch die Stelle auswendig lernt, dass man sie jederzeit, wenn man in eine Diskussion verwickelt wird, und sei das am Flughafen, gerade vor dem Abflug nach Tel Aviv, ja, kann sein. Dann kann man solche Dinge vorbringen, Skizze machen auf einem Blatt. Man muss die Munition bei sich haben. Ja, und jetzt haben wir also dieses Jahr 32 ermittelt mit den 69 Jahrwochen. Von dem Jahr 445 vor Christus, das wir in der alttestamentlichen Chronologie festlegen können, so rüber in die neutestamentliche Zeit. Und jetzt, wie alt war Jesus Christus nach den Evangelien, als er nach Jerusalem einzog? Wir werden das gleich sehen, ganz klar im Bibeltext, nicht ganz 33 Jahre. So, jetzt können wir die Geburt Jesu berechnen. Nicht ganz 33 Jahre zurück. Und das führt uns ins Jahr 2 vor Christus, nach geschichtlicher Zählung. Und ins Jahr 1 vor Christus, nach astronomischer Zählung. Ich werde das gleich noch erklären, warum das ein Jahr Unterschied ist. Es ist das Gleiche, aber man zählt anders. Ich werde dann zeigen, wie. So, das ist doch interessant, weil viele sagen, ja, also die Geburt Jesu, wann das genau war, ist schwierig zu sagen. Vielleicht war es 7 vor Christus oder vielleicht war es sogar 12, 11 vor Christus. Warum? Ja, weil 12, 11 vor Christus erschien der Komet Halley. Da haben manche gedacht, vielleicht war der Stern von Bethlehem eben nicht ein Stern, sondern ein Komet. Ja, darum gibt es so viele Weihnachtsdarstellungen mit einem Komet. Kometen, ja, das ist dieser Stern mit Schweif, ja. Komet heißt Schweif. Komet heißt eigentlich langes Frauenhaar. Der Ausdruck in 1. Korinther 11 für das lange Haar der Frau, das ist eben das Wort, wie das mit Komet zusammenhängt. Langem Schweif. Ja, und da gibt es andere, die sagen, ja, aber Kepler, der große Astronom, der hat ja berechnet, dass im Jahr 7 vor Christus, da kam Jupiter und Saturn so nahe, es gab eine Konjunktion. Und wenn man zwei Planeten an einem Punkt sieht, dann scheint das wie ein neuer, großer Stern. Das war wahrscheinlich der Stern von Bethlehem. Aber Enttäuschung. Erstens mal, es war kein Komet. Denn Matthäus 2, braucht das Wort Aster auf Griechisch. Und nicht eben das Wort Komet, das es auch gibt auf Griechisch. Sondern er sagt Aster, das ist Stern. Und er benutzt eben nicht das Wort Planet oder Planeten, wenn es Jupiter und Saturn gewesen wäre. Denn da hätte er das griechische Wort Planetes benutzen können. Wandelstern, das kannte man ja auch im Altertum. Hat er aber nicht benutzt, er hat das Wort Aster, Stern, benutzt. Und noch etwas Dummes für diese Kepler-Konjunktion. Man kann ja das auf dem Computer sehr schnell nachsimulieren, Jahr 7 vor Christus. Und dann sieht man, oh, die kamen sich gar nicht so nahe, dass es ein Leuchtpunkt geworden wäre. Sondern der Abstand war so groß, dass man von Auge am Himmel die zwei Planeten klar unterscheiden konnte. Die kamen so, dreimal im Jahr 7 kamen sie sich nahe, aber es war nicht eine wirkliche Konjunktion, sondern die kamen sich nur sehr nahe. Passt also alles nicht. Also diese Daten kann man gerade abstreichen. Nun, was wir aber wissen aus Lukas 2, dass es zur Zeit von Kaiser Augustus war. Schlagen wir auf, Lukas 2, Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Und dann kommt die Weihnachtsgeschichte, die Geburt Jesu. Kaiser Augustus herrschte von 27 vor Christus bis 14 nach Christus. Und jetzt steht hier von einer Einschreibung unter Kaiser Augustus. Das ist interessant. Da haben viele gedacht, vielleicht war das eine Steuereinschreibung. Und es gab unter Kaiser Augustus drei Steuereintreibungen. Das war 9-8 vor Christus, 7-6 vor Christus. Darum war natürlich eben diese Theorie von Kepler mit den Planeten interessant, weil das eben gerade so mit dieser Zeit zusammenpassen würde. Und dann eine dritte, 13-14 nach Christus. Aber jetzt ist Folgendes zu beachten. Am 5. Februar 2 vor Christus gab es ein großes Jubiläum. Augustus wurde ausgerufen zum Pater Patriae, Vater des Vaterlandes. Und das war das 25 Jahre Jubiläum des Kaisers, der ja einen ganz ungewöhnlichen Frieden ins Römische Reich gebracht hatte. Man spricht da von der Pax Romana, dem römischen Frieden. Man konnte im ganzen Römischen Reich herumreisen und musste nicht Angst haben, man kommt da irgendwie in ein Kriegsgebiet rein. Das ganze Gebiet auf drei Kontinenten, Europa, Afrika und sogar in Asien, Israel ist in Asien, war unter diesem römischen Frieden. Und so wurde dieser Friedenskaiser ausgerufen zum Vater des Vaterlandes. Und da musste jeder im Römischen Reich einen Treueeid ablegen. Das heißt, dass er ein loyaler Bürger sein will, der sich nicht auflehnt gegen Rom. Das bedeutet nicht, dass man den Kaiser anbeten musste, aber eben Treue schwören gegenüber dem Kaiser. Und das ist ja klar. Das musste ja in Listen erfasst werden. Wer hat den Eid abgelegt und wer nicht? Und nun in Lukas 2,2 lesen wir, und lesen wir, die Einschreibung selbst geschah erst als Kyrenius Landpfleger von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in Davids Stadt, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner verlobten Frau, welche schwanger war. Das Wort für Einschreibung ist hier Apographe auf Griechisch. Und das bedeutet eine Liste im allgemeinen Sinn. Also es ist nicht der typische Ausdruck für eine Steuerliste. Der typische Ausdruck für Steuerliste wäre Apotimesis. Aber dieser Ausdruck wird nicht verwendet in den Evangelien. Und darum ist jetzt offen, ja, dann könnte das gut passen für die Liste, in der der Treueeid erfasst wurde. Jetzt kommt auch noch Folgendes dazu. Es gibt eine ganze Reihe von antiken Schreibern, die haben uns überliefert, die Geburt Jesu fand statt im Jahr 2 vor Christus. Ich habe die da aufgelistet. Clemens von Alexandria, der lebte 150 bis 215 nach Christus. Also viel näher bei den ursprünglichen Ereignissen. Julius Africanus, 160 bis 240 nach Christus. Tertullian, das war übrigens ein römischer Rechtsanwalt, 160 bis 220. Dann Hippolytus, 170 bis 236. Origenes, Eusebius, Hieronymus. Alle sind sich einig, es war im Jahr 2 vor Christus. Das ist interessant, denn das passt zusammen mit dem Jahr Jubiläum von Kaiser Augustus. Und jetzt gehen wir auf eine ganz andere Art weiter an dieses Thema heran. In Lukas 1, also gerade vor der Weihnachtsgeschichte, da wird uns erzählt, wie Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, aus der Priesterklasse von Abia, Lukas 1, Vers 5, Dienst hatte in Jerusalem. Und ich muss sagen, die Priesterklasse Abia, das war die 8. Klasse von den 24 Priesterklassen nach 1. Chroniker 24. Und es war so, immer eine Klasse hatte Dienst in Jerusalem, im Tempel, eine Woche von Sabbat bis Sabbat. Dann kam die zweite Abteilung, die dritte und so weiter. Auf diese Weise konnte man, wenn die Klassen zweimal im Jahr antraten, 48 Wochen im Jahr abdecken. Und dann kam dann noch dazu, bei den großen Festen an Passa, Pfingsten und Laubhütten, da kamen alle Israeliten nach Jerusalem und da gab es so viele Leute und so viel Dienst im Tempel, da mussten alle 24 Priesterklassen antreten. Und so hat man das Jahr abdecken können. Nun ist es also klar, Zacharias aus der 8. Klasse, der diente so Mitte Mai, weil das religiöse Jahr beginnt ja im Monat Nissan. Das wäre also Mitte März. Und von da an 8 Wochen plus, darin steckt noch die Passawoche. In der Mitte von Nissan ist die Passawoche und da müssen ja alle 24 kommen. Also dann können wir eigentlich ab Mitte März 9 Wochen rechnen. Und dann kommen wir so in die zweite Hälfte Mai. Und da erschien im Tempel der Engel Gabriel und kündigt dem Zacharias an, Elisabeth wird schwanger werden und wird Johannes den Täufer gebären. Und er geht nach dieser Woche nach Hause, nach diesen Tagen, so lesen wir das in Kapitel 1, Vers 24, nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger. So, dann wurde sie also Ende Mai, sagen wir, schwanger, nach diesen Tagen. Und 6 Monate später wird Maria schwanger. Lukas 1, 26, 36, 39, 42. Das heißt also, im November dieses selben Jahres wird Maria schwanger. Und dann dauert das 9 Monate. Und da kommen wir auf etwa Ende August des folgenden Jahres für die Geburt Jesu. Also nicht Dezember. Das war ja eh klar. Und es wird noch einiges noch klarer werden nach der Pause. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause.